NDR Info. Die Reportage.
Sie liegt nur wenige Meter unter unseren Füßen. Und doch bleibt die Kanalisation eine Welt im Verborgenen. Ein Ort ohne öffentlichen Zugang. Die meisten von uns kennen das unterirdische Labyrinth nur als Schauplatz einer der bekanntesten Verbrecherjagden der Filmgeschichte.
Harry! Bist du es? Es ist aus, Harry, komm heraus!
In dem Schwarz-Weiß-Thriller Der dritte Mann flieht der skrupellose Gangster Harry Lime durch die Katakomben Wiens vor der Polizei. Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Aber sehen die Kanäle unter unseren Straßen tatsächlich aus wie in dem Filmklassiker von 1949? An keinem anderen Ort lässt sich das besser überprüfen als in Hamburg. Der Stadt, die Mitte des 19. Jahrhunderts als erste Metropole auf dem europäischen Festland ein modernes Abwassersystem einführte.
Expedition in die Unterwelt. Im Labyrinth der Hamburger Kanalisation von Silke Lahmann-Lammert.
Am Hamburger Hafen, wenige Meter von der U-Bahn-Station Baumwall entfernt, steht das Sihl-Einsteigerhäuschen. Einer der wenigen Orte, an denen man in die Kanalisation gelangt, ohne einen Gullideckel zu öffnen.
Viele meinen, das ist so ein kleines japanisches Häuschen, was auch so ähnlich aussieht, stammt aber aus der Jugendstilzeit.
Das kleine Sandsteingebäude hat ein pagodenartiges Ziegeldach. Wer nicht genau hinschaut, könnte hinter der reich verzierten Tür eine öffentliche Toilette vermuten oder einen ausrangierten Zeitungskiosk. Erbaut wurde das Einsteigerhäuschen 1904, eigens für Kaiser Wilhelm II., der kurz zuvor seinen Besuch angekündigt hatte.
Und er hat sich für eine Seefahrt angemeldet. Es war damals in den Kreisen so beliebt, weil wir eines der modernsten Seenetze auf dem europäischen Kontinent haben. Und man konnte natürlich den Kaiser und sein Gefolge nicht in so einem ganz normalen Schachtdeckel einsteigen lassen. Also folgedessen hat der Hamburger Senat gesagt, wir bauen dem Kaiser ein vernünftiges Einsteigerhäuschen mit Wendeltreppe, wo er reingehen kann mit seinem Gefolge.
Achim Hoch ist Bezirksmeister für Bau bei Hamburg Wasser. So heißt das Trinkwasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsunternehmen der Hansestadt.
Ja, wir gehen jetzt mal die Treppen runter und im Prinzip direkt zu den Seelanlagen.
Die Stufen, die gleich hinter dem Eingang nach unten führen, sehen aus wie die Kellertreppe eines herrschaftlichen Wohnhauses. Sie enden schon nach wenigen Schritten vor einer schweren Metalltür. Durch den abgerundeten Rahmen geht es auf eine Plattform, vergleichbar mit einem U-Bahn-Steig, der mit Jugendstilfliesen gekachelt ist. Die Gleise fehlen allerdings. Stattdessen dümpelt grünbräunliche Flüssigkeit durch ein rundes Ziegelsteingewölbe. Ein Abwasserkanal oder, wie man in Hamburg sagt, ein Sihl.
Hier befinden wir uns im Kuhmilchstammsiel. Es riecht zwar ein bisschen muffig, aber der reine Fäkalgeruch ist also hier nicht so zu riechen. Und die Nase gewöhnt sich natürlich nach ein paar Minuten daran.
Das Kuhmühlenstammsiel zählt zu den größten Schmutzwasserkanälen der Stadt.
Hamburg-Seenanlagen muss man sich ja so vorstellen, wie im Prinzip der Blutkreislauf in einem selber. Angefangen von den kleinen Kapillargefäßen, zu den kleinen Äderchen, zu den Adern, zu den Arterien, bis zur Hauptschlagader. So, und wir befinden uns hier an der Hauptschlagader. In Hamburg nennen wir die Stammsiele, die sämtliches Wasser von den Nebenläufen sammeln und transportieren. Wir haben also mehrere davon. Wir haben das Isebig-Stammsiel, das Geest-Stammsiel, das ist das Kuhmühlen-Stammsiel, das große Bleichensiel, welches eines der ersten Siele war, was William Lindley gebaut hat.
William Lindley. So heißt der Mann, dem die Hansestadt ihr Abwassersystem verdankt. Der englische Ingenieur ist in Hamburg, um eine Eisenbahnstrecke zu bauen, als 1842 der große Brand ausbricht. Das Feuer macht weite Teile der Innenstadt dem Erdboden gleich. Lindley, der dem Senat schon vorher Pläne für unterirdische Siele vorgelegt hat, sieht seine Chance gekommen. Er will ein neues, modernes Hamburg erschaffen, mit einer Kanalisation, wie er sie aus seiner Heimatstadt London kennt.
Nach dem großen Brand waren sie natürlich alle hellauf begeistert. Nachdem er dann aber rauskam, was das Ganze kostet, da schnürten die Pfeffersäcke im Grunde genommen den Geldhahn zu. Und er hatte einen ganz, ganz großen Widersacher, den damaligen Wasserbaudirektor Hübbes. Der hat alles daran gesetzt, dass diese teuren Anlagen nicht gebaut werden, sondern alles beim Alten bleibt.
Dabei gab es schon vor dem großen Brand Kritik an den hygienischen Zuständen in den engen Altstadtgassen. Immer wieder breiten sich dort Cholera-Epidemien aus.
Es gibt noch ein schönes Beispiel hier in der Deichstraße, die sogenannten Lauben. Das sind so Anhängsel am Haus dran. Das war ein Plumpsklo und ging einfach unten in den Fleet. Nun muss man aber auch wissen, dass aus dem Fleet das Trinkwasser und Brauchwasser rausgenommen worden ist.
Wer Anfang des 19. Jahrhunderts nicht in Wassernähe wohnt, muss seinen Fäkalieneimer in der Gosse leeren oder auf den Kummerwagen warten.
Das waren eben die Dreckjuweliere, wie man sie auch nannte. Sie haben damit Geld gemacht und nicht schlecht Geld gemacht. Durch eine Glocke wurde dann angekündigt, der Kummerwagen kommt, und dann hat jeder seinen Dreck dorthin gebracht und das wurde dann in den großen Wagen gebracht. Und leider Gottes waren die natürlich nicht so dicht wie heutzutage ein Kesselwagen. Das heißt also, das, was oben rein lief, lief durch die Ritzen teilweise auf die Straße wieder raus.
William Lindley gelingt es schließlich, den Senat von seinen Plänen zu überzeugen.
Er durfte also ein modernes Zielsystem mit weitreichenden Überlegungen für die heutige Zeit schon, das muss man einfach so sagen, entwerfen, planen und bauen.
Der Brite führt zahllose Neuerungen ein. Er verwendet genormte Profile, also einheitliche Rohrgrößen. Kleineren Kanälen, die nur wenig Abwasser transportieren, gibt er den Querschnitt eines Eis, das auf dem Kopf steht. Diese Form sorgt dafür, dass die Siele
bei geringer Wasserführung die gleiche Fließgeschwindigkeit beibehalten, als wenn das Siel gefüllt ist.
Lindleys Kanäle enden in Alster, Elbe und Bille. Die städtische Jauche in fließende Gewässer einzuleiten, gilt in einer Zeit, in der es noch keine Klärwerke gibt, als fortschrittlich. Neu sind auch die Fluttore, mit denen der Ingenieur die Sielausgänge sichert.
Die hat er so konzipiert, dass das Wasser raus kann, aber wenn die Flut kommt, geht es alleine zu, sodass das Elbwasser nicht in die Stadt dringt. Ansonsten wäre die Stadt natürlich durch das Elbwasser abgesoffen.
Gemischt mit Fäkalien aus der Kanalisation. Keine schöne Vorstellung, wenn man in die trübe Brühe blickt, die durch das Kuhmühlenstammsiel strömt. Abwässer aus dem Nordosten der Stadt. Wer in Rahlstedt oder Wandsbek seine Toilette spült, schwemmt den Inhalt auf diesem Weg in Richtung Hafenstraße. Dort befördert heute ein Pumpwerk die Abwässer ins Klärwerk auf der anderen Elbseite. Achim Hoch knipst seine Taschenlampe an. Rund 150 Jahre alt sind die Backsteingewölbe in diesem Teil des Hamburger Sielsystems. Und mindestens so schön wie die Katakomben, die in Wien als Kulisse für den dritten Mann dienten. Der Bezirksleiter richtet den Lichtstrahl in das rotbraune Tunnelgewölbe.
LED-Licht.
Also sie leuchten jetzt in dieses Kuhmühlenstammsiel.
In das Kuhmühlenstammsiel. Ich denke mal, wir können so 150 Meter sehen. Also gebaut ist es aus hartgebrannten Klinkersteinen. Und diese Steine, alle, die Sie hier sehen, sind alle original. Dieses Siel hat ja mehrere Klinkerebenen. Also selbst wenn die erste Schicht, wenn Sie die anklopfen und sie hört sich natürlich nicht mehr so an wie eine neue, sie klingt ein bisschen dumm. Im Laufe der Jahrzehnte hat sie natürlich in den Fugen auch Wasser gebildet, was durch die Kristallisierung auch mal so einen halben Stein abbrechen lässt. Aber das macht nichts. Dahinter haben wir immer noch 2,5 Schichten jetzt.
An der Seite der 4,30 Meter hohen Röhre zieht sich ein gemauerter Steg bis zur Hafenstraße. Wie gemacht für eine Erkundungstour. Aber der Bezirksmeister schüttelt den Kopf. Betreten verboten. Der schmale Pfad ist mit glitschigem Schlamm überzogen. Ein Überbleibsel der Starkregenfälle, die den Pegel bis unter den Scheitel des Gewölbes steigen lassen. Auch auf der Plattform, dem sogenannten Anleger, wäre es rutschig, hätte Hoch die Fläche nicht am Morgen gereinigt.
Gerade bei diesen großen Siedlanlagen haben wir keine Möglichkeit, das Wasser total abzuschotten und das Siedel trocken zu legen. Infolgedessen muss man diese Siedlanlagen mit einem Boot erkunden. Deswegen hat man einen Anleger. Heutzutage nehmen wir natürlich Schlauchboote. Dann fahren wir mit einem ganz normalen, trägen Strom bis zur Hafenstraße und erkunden dann das Siedel.
Inzwischen sind solche Inspektionen der einzige Grund für eine Bootsfahrt durch die Hamburger Unterwelt. An Bord gehen dann ausschließlich Spezialisten von Hamburg Wasser. Undenkbar, dass die Bundeskanzlerin sich durch die Siele rudern ließe, wie einst der Kaiser. Achim Hoch tritt wieder ins Treppenhaus und bleibt vor der einzigen anderen Tür stehen. Dahinter verbirgt sich der kurioseste Fund, den er in seiner Dienstzeit gemacht hat. Ein verborgenes Zimmer.
Über 100 Jahre war es verschwunden. Es war völlig zugemauert. Und da diese Mauer durchgezogen war, hat man das auch nicht dahinter vermutet. Es gab keine Pläne, es gab keine Aufzeichnung und kein Mensch wusste aus dieser Zeit noch, dass es sowas gibt.
Gefunden wurde der Raum durch einen Zufall. Bei Arbeiten zum Bau einer Hochwasserschutzwand bekam der Bezirksmeister einen Anruf.
Herr Hoch, Sie müssen mal rauskommen. Wir kommen hier nicht weiter, da ist was unter.
Der Bagger war auf ein gemauertes Gewölbe gestoßen.
Da mich meine Neugier natürlich packte, habe ich den Polier gebeten, mir mal so ein Loch da reinzuhauen. Ich stellte eine Leiter rein. Gummistiefel an und dann bin ich da reingekrabbelt. Und dann stand ich, was ich Ihnen gleich mal zeigen werde.
Das schmale Zimmer stand unter Wasser und war völlig verschmutzt, als Achim Hoch es entdeckte. Restauriert und gereinigt glänzt es wieder wie anno 1904.
Die Decke ist gewölbt. Und der komplette Raum ist mit kleinen sogenannten Dickbettfliesen ausgekleidet. Circa 4,50 Meter lang und 1,25 Meter breit.
Mit den cremeweißen Kacheln erinnert die Kammer an Umkleidekabinen, die man in Schwimmbädern aus der Jugendstilepoche findet. Bei Recherchen im Staatsarchiv fand Hoch heraus, dass der Raum tatsächlich ein Ankleidezimmer war, gebaut ausschließlich für einen Zweck. Hier sollte der Kaiser sich für seine Sielfahrt umziehen.
Es gab einen Ausspruch vom Kaiser, der gesagt haben soll, meine Nase fühlt sich nicht beleidigt. Man hat früher sehr viele dieser Bootsfahrten gemacht.
Besonders zur Zeit der Jahrhundertwende, als die Hamburger Kanalisation noch ein bestaunenswertes Novum war. Achim Hoch zeigt auf einen gerahmten Stich an der Wand.
Das ist zurzeit ein Bild, wo die Presse eingeladen worden ist.
Die haben hier alle so Umhänge an, die wurden damals ausgeteilt?
Ja, das waren Umhänge aus, im Prinzip aus Stoff. Damals hatte man noch nicht diese Wachsjacken. Diente einfach nur dazu, dass herabfallender Dreck nicht auf die Köpfe und auf die Haut. Sie sehen auf dem Bild, da trägt auch keiner einen Helm.
Heutzutage, Zylinder.
Ja, heutzutage würde man das gar nicht erlauben. Also wer bei uns mit Boot fährt, hat immer einen Helm zu tragen. Und was natürlich sehr skurril ist aus heutiger Sicht, damals hat man die Siedel noch beleuchtet mit brennenden Laternen. Was heute überhaupt undenkbar wäre, weil auch damals gab es ja schon Gas, das Abwasser fault. Dieser Gefahr war man sich zu der Zeit wahrscheinlich nicht bewusst.
Bevor es wieder ans Tageslicht geht, verschließt Achim Hoch die wasserdichte Metalltür, die das Treppenhaus von der Kanalisation trennt. Sonst würde das kaiserliche Ankleidezimmer beim nächsten Gewitter vom anschwellenden Sihl überschwemmt. Heftige Niederschläge machen der städtischen Abwasserbeseitigung seit langem zu schaffen. Damit das Gemisch aus Regenwasser und Fäkalien nicht durch die Gullideckel nach oben drückt, mussten die Planer im 20. Jahrhundert mehr Stauraum in der Kanalisation schaffen. An der Augustenburger Straße in Altona liegt, versteckt in einem kleinen Park, eines von 33 unterirdischen Regenrückhaltebecken in Hamburg. Vor dem Eingang des einstöckigen Rotklinkerbaus wartet Sachgebietsleiter Andreas Oeding. Hinter ihm führt eine Betontreppe in gähnend schwarze Finsternis.
Wenn wir das begehen, dann wird das Licht angeschaltet, ansonsten ist es stockdunkel da unten.
Sie gehen vor?
Ja, gerne.
Nach und nach gerät ein riesiger, rechteckiger Raum ins Blickfeld. Wände und Boden sind mit bräunlichem Schlamm überzogen. Ein fauliger Geruch kriecht in die Nase. Im fahlen Schein der Notbeleuchtung zeichnen sich mehrere Reihen von Ständern ab, die eine hohe Betondecke stützen.
Ja, es ist praktisch wie eine große Säulenhalle. Ungefähr Fußballfeld groß.
Der Raum gehört zu einem Verbundsystem von 4 Rückhaltebecken. Wenn bei Starkregen das Wasser in den Sielen über einen bestimmten Pegel steigt, wird es in diese Speicher abgeleitet. Der Betonkubus an der Augustenburger Straße kann 9000 Kubikmeter fassen. Das entspricht 36.000 bis zum Rand gefüllten Badewannen. Auf der anderen Seite der Halle ist eine dunkle Öffnung zu erkennen.
Das ist einer von 2 Zuläufen. Die Besonderheit ist hier...
Können wir da mal hingehen? Oder
nee, da kommen wir leider nicht hin, ohne nasse Füße zu kriegen.
Ach so.
Aber wir haben hier rechts gleich nochmal einen, der ist größer und den können wir uns jetzt gleich nochmal angucken.
Wir warten jetzt hier so leicht durch Schlick.
Ja, das sind leichte Ablagerungen, was von der Straßenoberfläche kommt. Der Sand, der mitgefördert wird, aber auch natürlich stark verdünntes Abwasser, kann auch Toilettpapier sein, was sich zersetzt hat oder so. Aber wir stehen jetzt hier vor diesem zweiten Zulauf, ein sogenanntes Maulprofil.
Durch dieses Rohr schießt bei Gewittern der Starkregen herein, der durch Regenrinnen und Gullis in die Kanalisation gelangt. Allerdings erinnert die mannshohe Öffnung aus Backstein eher an einen Geheimgang als an einen Wasserzulauf.
Das ist oben rund gemauert und unten flach gehalten.
Können wir da mal reingehen oder ist das jetzt schwierig?
Ein paar Stufen können wir reingehen.
Absolut finster, ne?
Ja.
Was hängt da von der Decke runter?
Leichte Faserwurzeln, aber nichts Schlimmes.
Ah, okay. Es sieht fast aus wie Spinnenweben.
Ja, ja.
Die feinen Pflanzenwurzeln, die sich ihren Weg durch das Gewölbe gebahnt haben, zeigen die Schwachstelle von gemauerten Backsteinrohren. Im Lauf der Jahre wird der Fugenmörtel porös und muss erneuert werden. Ganz anders als der Zulauf sieht der einzige Ablauf des Speichers aus.
Damit das Wasser auch im Rückhaltebecken bleibt und nicht gleich wieder durchläuft, hat dieses Becken dann einen Ablauf von gerade mal 40 cm Durchmesser.
Das ist dieses kleine Rohr da?
Das ist dieses kleine Rohr. Da muss das ganze Wasser wieder raus.
Das heißt, das ist dann auch ein ziemlich langwieriger Prozess?
Das dauert ein paar Stunden, bis das Becken dann wieder leer gelaufen ist. Es läuft dann auch erst wieder leer, wenn praktisch der Regen aufgehört hat und das anschließende Sihl die Kapazität überhaupt hat, das Wasser aufzunehmen.
In Zeiten des Klimawandels werden solche Rückhaltebecken immer wichtiger.
Die Starkregenereignisse, wie man das immer so nennt, Jahrhundertregen oder 50-Jahresregen, sind zum Teil häufiger geworden, als sie früher waren. Und es liegt aber auch daran, dass man eben halt wesentlich mehr Wassermengen abfördern muss, weil die Flächen eben so versiegelt sind, große Flächen versiegelt sind.
und immer mehr Flächen versiegelt werden. Gäbe es keine Rückhaltebecken, würden bei jedem heftigen Gewitter die Straßen überschwemmen. Besonders gefährlich wäre das in Stadtteilen, in denen, wie in Altona, Regenwasser und Abwasser in denselben Sielen ablaufen.
Dann würde dann natürlich auch da mal stark verdünntes Abwasser herausgedrückt werden und dann auf den Straßen laufen.
Also sind diese Rückhaltebecken im Grunde auch eine Idee zum Gewässerschutz?
Zum Gewässerschutz, aber auch um die Leute zu schützen. Krankheitserreger und Keime wären dann auf der Straße und das will man dann partout vermeiden.
Die zahlreichen Rückhaltebecken in Hamburg können ein grundsätzliches Problem nicht lösen. In der Innenstadt fließen die Überläufe der alten Siele noch immer in die Gewässer. Diese Auslasse kommen zwar nur bei Starkregen zum Einsatz, dann aber gelangt mit dem Niederschlag verdünntes Abwasser in die Alster oder den Isebeek-Kanal. Ein gigantisches Bauprojekt soll das ändern. Thies-Uwe Kollenkahn leitet das Innenstadtentlastungsprogramm.
Wir werden gleich auf eine große Baugrube gehen. Die ist 13 Meter im Durchmesser und 25 Meter tief. Und da unten ist die Maschine vor ungefähr einem Vierteljahr eingehoben worden.
Die Maschine heißt Kiki und frisst sich durch den Boden der Hansestadt. Zurzeit gräbt sie unter dem Holstenwall einen Tunnel für ein neues Siel. Der Bauabschnitt reicht von der Leishalle bis zum Hamburg-Museum.
Wir gehen jetzt einmal so ran, damit Sie mal einmal gucken. Ich weiß nicht, ob Sie Höhenangst haben, damit Sie einmal
tasten. Nö, eigentlich
tasten.
Nicht.
Also das ist jetzt die Baugrube.
Hinter einem Geländer klafft ein betonierter Abgrund, rund und tief, wie ein überdimensionaler Brunnen.
Ich glaube, der Aufzug kommt gerade, genau, wunderbar, passt.
Thies-Uwe Kollenkahn öffnet die Metallverriegelung des offenen Baustellenlifts. Ruckelnd setzt sich der Fahrstuhl in Bewegung.
Also um diese Baugrube so herzustellen, haben wir circa 3 Monate gebraucht. Also inklusive Auszug, inklusive Vorfall, inklusive dem, was wir unten gleich sehen, also die Vorbereitung, wo die Maschine drauf liegt.
Im Schneckentempo zockelt der Lift 25 Meter in die Tiefe. An der Wand zeichnen sich die Bohrpfähle aus Stahlbeton ab, aus denen die Grube konstruiert ist. Sie sichern die Baustelle vor Erdrutschen und Überschwemmungen. Denn schon 10 Meter unter der Oberfläche beginnt die Grundwasserschicht. Unten angekommen, versperrt ein querliegendes Rohr den Weg. Mehr als 2 Meter hoch, blitzblank und nagelneu, verschwindet es rechts in der Grubenwand.
Das ist praktisch das neue Siel, was das alte für einen gewissen Zeitraum ergänzen soll, nämlich diesen Zeitraum, den wir benötigen, um das alte Siel zu sanieren. Das Gießstammsiel und das Isebeek-Stammsiel sind beide über 120 Jahre alt und natürlich in die Jahre gekommen. Wir Menschen werden 90 und sind dann auch nicht mehr aktuell frisch, wie es mal war. So, und um diese alten Siele sanieren zu können, mussten wir eine Ersatzvorflut schaffen.
Gemeint ist eine Abwasserumleitung, vergleichbar mit einer Straßenumleitung an einer Autobahnbaustelle. Die eigentliche Funktion der hochmodernen Transportsiele ist jedoch eine andere.
Bei den Starkregenfällen, die wir immer häufiger in Hamburg haben, werden diese tiefliegenden Siele, die wir jetzt gerade zur Zeit bauen, dann für die Starkregenfälle genutzt. Das heißt, aus der oberen Ebene der Siele gibt es Überlaufschwellen, die dann anschlagen und dann fallen diese ungehörigen Wassermengen runter in das tiefliegende Siel, was dann zum Pumpwerk gefördert wird und dann rüber zum Klärwerk.
Die tiefliegenden Leitungen sind also in erster Linie Entlastungssiele. Voraussichtlich kommen sie nur 5 bis 10 Mal pro Jahr zum Einsatz. Immer dann, wenn große Abwassermengen schnell abtransportiert werden müssen. Ist das neue System in Betrieb, werden Einleitungen in Hamburgs Gewässer kaum noch nötig sein.
Am Isebeek-Kanal gibt es 5 Überläufe noch aktuell und wenn wir fertig sind, ist auch dort nur noch einer.
Kollenkahn erwartet, dass die Wasserqualität sich entscheidend verbessert.
Und die Fische nicht so oft wie in den Jahren zuvor auf dem Bauch oben schwimmen müssen.
Einer von 2 Bauabschnitten am Isebeek-Kanal ist inzwischen fertiggestellt. 4 Jahre dauerten die Arbeiten an der vergleichsweise kurzen Strecke.
Ganz schwierig, weil wir dort in Teilen immer unter dem alten Siegel gewesen sind, was eben kaputt und brüchig ist und insofern schwierig aufzufahren, weil wir sicherstellen mussten, dass das alte Siegel, was ja auch 3 Meter im Durchmesser ist und in mehreren Lagen gemauert, aber überall schon viel Wasser durchgelassen hat, Grundwasser, nicht einbrechen durfte. Das war da das Problem.
Auf der Baustelle am Holstenwall gestalten sich die Arbeiten einfacher. Weil es hier ausreichend Platz gibt, muss der Tunnelbohrer nicht unmittelbar unter den alten Lindlesielen graben. Über hydraulische Leitungen klettert Uwe Kollenkahn zum Eingang des Betonrohrs. Von hier aus kann man mehrere hundert Meter weit ins Innere des schnurgeraden, kreisrunden Tunnels blicken. Wo die neue Sielstrecke endet, ist selbst im hellen Licht der Baustellenlampen nicht zu erkennen. Thies Uwe Kollenkahn muss den Kopf einziehen, um das kunststoffbeschichtete Rohr zu betreten.
Das Beste ist ein bisschen so ein Spagat.
Also hier sind lauter Kabel und Leitungen. Wozu sind die?
Ja, diese ganzen Leitungen und Kabel, das ist praktisch notwendig, um den Tunnelbohrer, der ungefähr 17 Meter lang ist, zum Leben zu erwecken und auch zum Leben aufrechtzuerhalten, damit er dann die Leistung eben schafft, die man von ihm gefordert hat.
Kiki ist eine sogenannte Vortriebsmaschine. Wie eine Raupe, deren Körper aus den Rohrsegmenten des neuen Siels besteht, frisst sie sich durch die Erde und wächst dabei beständig. Während sich Kikis Kopf in Richtung Hamburg-Museum vorarbeitet, schieben von hinten hydraulische Pressen ein Rohrsegment nach dem anderen in den Tunnel und verlängern so ihren Leib. In dem runden Siel kommt man nur voran, wenn man die Füße an den seitlichen Wölbungen platziert. Ein beschwerlicher X-Beingang, aber nur so lässt sich vermeiden, auf den Boden des Rohrs zu treten. Dort verläuft ein Strang mit unterarmdicken Kabeln.
Das ist die Stromversorgung für diese Maschine und die ist schon nicht unerheblich. Das sind 950 Volt, also wir kennen ja die 230 Volt Steckdosen und hier sind es 950 Volt. Das heißt, mit diesem Strom kann man auch schon eine Kleinstadt betreiben. So viel Strom benötigen wir, um diese Maschine zum Laufen zu halten.
Nach 100 Metern Watschelgang ist es Zeit für den Rückweg. Mehr gibt es nicht zu sehen, nicht einmal das Hinterteil des Tunnelbohrers. Kiki arbeitet computergesteuert, unbemannt und unzugänglich für Besucher. Ingenieure betreten die Maschine nur, um die Abraumwerkzeuge zu prüfen. Die rotierenden Metallscheiben, die in der Fachsprache Disken heißen, müssen scharf genug sein, um Gesteinsbrocken wie Kartoffeln in Chips zu zerschneiden. Vor jeder Inspektion passiert der Spezialist eine Druckschleuse, um seinen Körper langsam an die erhöhten Barwerte zu gewöhnen.
Wenn dieser Druck dann geschaffen worden ist, dann kann man zur Maschine die Drucktür öffnen, weil dort schon die 1,5 Bar herrschen. Die müssen herrschen, damit ich dort das anstehende Wasser wegbekomme, was ja 15 Meter oben drüber ansteht. Und in dieses Türchen quält man dann seinen schlanken Körper mehr oder weniger rein, um praktisch hinterrücks in die Maschine reingucken zu können, wie denn dort die Abraumwerkzeuge aussehen. Oder aber, wenn es ganz hart ist, zum Wechseln.
Von den hochkomplizierten Tunnelarbeiten in 25 Metern Tiefe ist an der Oberfläche nichts zu spüren, erzählt Kollenkahn, während der Baustellenlift wieder ins Sonnenlicht fährt.
Man bekommt keine Erschütterung, nichts mit. Die Pressgeschwindigkeit mit den Abraumwerkzeugen, wenn das alles stimmt, dann ist das wie, als wenn man eine Bohrmaschine in die Hand nimmt und die Wand reinbohrt.
Sehr schön, wieder ausgestreckt
so,
gehen zu
oben.
Können.
Zwei Jahre sollen die Sielbauarbeiten am Holstenwall dauern. Bisher hat Kiki ihre Sache fabelhaft gemacht, findet Projektleiter Kollenkahn und wagt einen Blick in die Zukunft.
Die Hälfte haben wir rum und im nächsten Jahr können wir uns alle in die Augen schauen und sagen, wir haben ein schönes Siel geschaffen.
NDR Info, die Reportage. Expedition in die Unterwelt. Im Labyrinth der Hamburger Kanalisation von Silke Lahmann-Lammert. Technik Sabine Suhr, Regie Karin Huxdorf, Redaktion Susanne Birkner. Musik
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.